NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Golo Schmidt, einen schönen guten Abend. Paukenschlag in Zürich heute. Kurz vor dem FIFA-Jahreskongress hat die Polizei heute Morgen in einem Hotel mehrere Funktionäre des Weltfußballverbandes festgenommen. Ermittler werfen ihnen Geldwäsche, Bestechung und Betrug vor. In der FIFA-Zentrale sind bei einer Razzia außerdem kistenweise Unterlagen sichergestellt worden. Mehr dazu gleich. Wir schauen außerdem nach Berlin. Dort hat das Bundeskabinett heute neue Regeln zur umstrittenen Vorratsdatenspeicherung auf den Weg gebracht. Dazu dann auch unser Kommentar. Wir berichten außerdem über die Einigung im Tarifkonflikt zwischen Bahn- und Eisenbahnverkehrsgewerkschaft, über das Regierungsprogramm des wiedergewählten britischen Premiers David Cameron und über Pläne der EU, Flüchtlinge neu zu verteilen. Zunächst aber zum spektakulären Geschehen in Zürich. Dort haben die Sicherheitsbehörden heute gleich zweimal zugeschlagen. Hintergrund ist zum einen der Verdacht, bei der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften an Russland und Katar sei Schmiergeld geflossen. Zum anderen geht es aber auch um Betrug, Erpressung und Geldwäsche. Jens Wolters in Zürich, 7 FIFA-Funktionäre sind da heute Morgen verhaftet worden. Wie lief das ab? Wer ist da festgesetzt worden? Und was genau wird den Verhafteten vorgeworfen?
Ja, das war ein Früheinsatz der Kantonspolizei Zürich im Fünf-Sterne-Hotel Bor-au-Lac. Nämlich gegen 6 Uhr in der Früh kamen die Beamten in Zivil gekleidet, so dass sie auch relativ unauffällig waren. An die Rezeption ließen sich Schlüssel geben von einigen Herren und dann hat man dort 6 Festnahmen getätigt und im Laufe des Tages noch eine weitere dazu. Ja, und das sind hochrangige Funktionäre der FIFA, muss man sagen. 2 Vizepräsidenten des ganzen Verbandes und dazu noch zum Beispiel der Präsident des brasilianischen Verbandes, der im vergangenen Jahr, als die Weltmeisterschaft dort stattfand, immerhin der Chef des Organisationskomitees war. Also das sind nur 3, die man mal so rauspicken kann. Und denen wird halt wirklich in erster Linie Betrug vorgeworfen. Und mit den Herren hat man sich unterhalten. Mittlerweile, das Ganze findet ja auch noch an einem anderen Schauplatz statt, gab es aus den USA noch den Hinweis, dass es mehrere Geständnisse schon gegeben hat in dieser ganzen Angelegenheit.
Sie haben es angedeutet, das Ganze geht auf die US-Behörden zurück. Warum gerade eben von dort? Und was kommt auf die Festgenommenen dazu?
Also man legt zur als Basis sozusagen, als Grundlage dieser ganzen Ermittlungen den Bericht, der bisher nicht veröffentlicht wurde, vom ehemaligen Ermittler der FIFA-Ethik-Kommission Michael Garcia. Und der hat halt dann Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der Weltmeisterschaften 2018-2022 nach Russland und Katar festgestellt. Aber auch halt, genau, Sie hatten es eben schon angesprochen, Bestechungen bei der Vergabe von Medienübertragungsrechten, von Marketingrechten an großen Turnieren, nicht unbedingt immer eine Fußball-Weltmeisterschaft. Und da sind halt Gelder geflossen auf Schweizer Konten zum Beispiel, die heute auch gesperrt wurden in diesem Zusammenhang. Und die US-Behörden, die haben da halt ein gesteigertes Interesse. Da wurden heute auch noch Räumlichkeiten in Miami des Fußballverbandes dort durchsucht. Also da ist auf jeden Fall das Ganze in vollem Gange und da werden wir mit Sicherheit noch in den nächsten Wochen und Monaten, wenn nicht sogar Jahren, noch mehrere Meldungen zu haben.
Später am Tage tauchte die Polizei dann auch in der FIFA-Zentrale auf. Stand diese Razzia da in direktem Zusammenhang mit den Festnahmen am frühen Morgen oder worum ging es da?
Naja, da sagen die FIFA-Verantwortlichen, es gab ja heute hier in Zürich auch so eine kleine Pressekonferenz, allerdings tauchte da nicht etwa Sepp Blatter auf, der große Boss selbst, sondern ein Sprecher der FIFA, Walter De Gregorio, das sei keine Razzia gewesen, das seien keine Untersuchungen gewesen oder Durchsuchungen, sondern man habe Unterlagen angefordert und die FIFA ist natürlich bereitwillig, um dort mitzuarbeiten. Also bei der FIFA hat man ein Händchen, wie ich finde, dafür, dass man die noch so schlechte Meldung immer zu etwas Positivem vielleicht dann doch noch für sich gewinnen kann. Und hier hat man dann halt auch von auf Seiten der FIFA davon gesprochen, dass es ja ein guter Tag für den Fußball sei, weil diese Säuberungsaktion einen großen Schritt vorangegangen wäre. Und diese Säuberungsaktion hätte die FIFA selbst eingeleitet im vergangenen November, als man die Bundesbehörden in der Schweiz um Hilfe gebeten hatte.
Warum gerade jetzt dieser Doppelschlag, kurz vor der Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees, auf dem ja Josef Blatter, der bisherige Vorsitzende der FIFA, auch sich der Wiederwahl stellt?
Macht aus Sicht der Ermittler insofern Sinn, weil das alles Herren sind, die heute festgenommen wurden, die in allen Herrenländern zu Hause sind. Wenn ich einfach mal auf die Steckbriefe schaue, Brasilien hat mich schon angesprochen, Venezuela, die Cayman-Inseln, Costa Rica und die versammeln sich hier alle einen Tag vor Beginn des Kongresses unter dem Dach eines Fünf-Sterne-Hotels und da haben dann die Ermittlungsbehörden gesagt, dann schlagen wir dazu, weil wenn wir jeden Einzelnen bitten, dass er in die Schweiz kommt und uns Rede und Antwort steht, dann macht das sowieso kaum einer und deshalb hat man hier zugeschlagen heute.
Werden die Razzia und die Festnahmen von heute irgendwelche Auswirkungen auf die angestrebte Wiederwahl Blatters haben?
Ich befürchte nicht. Also wer sich jetzt einbildet, dass die Position von Sepp Blatter geschwächt ist dadurch, das glaube ich nicht. Wir müssen ein bisschen unterscheiden, wie ich finde, die Sicht aus Deutschland auf die FIFA und auf Sepp Blatter immer sehr kritisch. Und dann gibt es noch die viel, viel größere, auch nicht unwichtige Sicht aus der restlichen Fußballwelt. Da ist man zum Beispiel in Afrika einem Sepp Blatter wahrscheinlich bis an sein Lebensende dankbar, dass dieser Mann 2010 zum ersten Mal eine Fußballweltmeisterschaft auf den afrikanischen Kontinent, nämlich nach Südafrika, gebracht hat. Und wann immer er eine Stimme braucht, wird er die wahrscheinlich von den afrikanischen Funktionären auf alle Fälle bekommen. Also da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Deshalb glaube ich auch nicht, dass sich an seiner Wiederwahl am Freitag etwas ändern wird.
Razzia und Verhaftungen, Doppelschlag gegen den Weltfußballverband, soweit Jens Wolter aus Zürich. Nun weiß man nicht, wie die Behörden den festgenommenen FIFA-Funktionären auf die Schliche gekommen sind. In Deutschland jedenfalls setzt die Koalition auf die Speicherung von Telefon- und Internetdaten. Dieser Zugriff soll dann zwar nur bei Verdacht auf schwere Verbrechen, wozu auch Geldwäsche gehören kann, und Terrorgefahr erlaubt sein. Dennoch ist die Methode hoch umstritten, weil sie in Grundrechte eingreift. Das Bundesverfassungsgericht hatte die sogenannte Vorratsdatenspeicherung 2010 deshalb verworfen. Jetzt unternimmt die Koalition einen neuen Anlauf. Dagmar Pepping berichtet.
Innenminister Thomas de Maizière ist zufrieden. Das neue Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung sei ein guter Kompromiss und beende einen jahrelangen Streit, lobte der CDU-Politiker im Anschluss an die Kabinettssitzung.
Und deswegen ist das heute ein wichtiger und guter Tag für Sicherheit und Freiheit in Deutschland.
Monatelang hatte de Maizière mit Justizminister Heiko Maas von der SPD um diesen Kompromiss gerungen und bei vertraulichen Treffen an dem Gesetzentwurf gefeilt. Telekommunikationsunternehmen müssen nun 10 Wochen lang folgende Daten ihrer Kunden speichern: gewählte Telefonnummern, Zeitpunkt und Dauer des Gespräches. Bei Handytelefonaten werden auch Informationen über den Aufenthaltsort des Anrufers gespeichert, allerdings nur für 4 Wochen. Inhalte von Gesprächen oder einer SMS dürfen nicht gespeichert werden. Auch der E-Mail-Verkehr ist von dem Gesetz ausgenommen. Die Kritik vieler Datenschützer an der anlasslosen Speicherung hält der Innenminister von der CDU deshalb für übertrieben.
Die Sicherheitsbehörden dürfen darauf nur zugreifen im Kampf gegen den Terrorismus, im Kampf gegen Kinderpornografie und sonstigen schwersten Straftaten, insbesondere der organisierten Kriminalität.
Zudem benötigen die Ermittler jedes Mal die Erlaubnis eines Richters. Die Daten sogenannter Berufsgeheimnisträger, also Rechtsanwälten, Ärzten oder Journalisten, bleiben tabu und dürfen nicht ausgewertet werden. Für Justizminister Heiko Maas, wahrlich kein Fan der Vorratsdatenspeicherung, ist das ein Verhandlungserfolg. Auch der SPD-Mann Maas spricht von einem vernünftigen Kompromiss.
Wenn ich mir anschaue, was unter Vorratsdatenspeicherung in den letzten Jahren diskutiert worden ist, Speicherfristen von einem halben Jahr, von einem Jahr, kein Straftatenkatalog, ohne Richtervorbehalt, dann hat das, was wir vorgelegt haben, nichts zu tun mit der Vorratsdatenspeicherung, die sich vielleicht einige gewünscht hätten.
Das Bundesverfassungsgericht hatte das bisherige Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung im Jahr 2010 gekippt. Der Europäische Gerichtshof hatte zudem die EU-weite Richtlinie zur Datenspeicherung im Frühjahr 2014 verworfen. Der neue Gesetzentwurf der Bundesregierung setze die Vorgaben der Richter 1:1 um, sagt Justizminister Heiko Maas. Zum Beispiel durch viel kürzere Speicherfristen als beim vorherigen Gesetz.
Deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, dass, wenn es eine gerichtliche Überprüfung geben wird, dieses Gesetz diesen Überprüfungen auch standhalten wird.
Die Opposition hält den Gesetzentwurf der Bundesregierung für verfassungswidrig. Renate Künast von den Grünen, die dem Rechtsausschuss des Bundestages vorsitzt, spricht von einem Dammbruch.
Bisher war das Strafgesetzbuch so, dass es gesagt hat, und die Strafprozessordnung, eine konkrete Gefahr oder einen konkreten Verdacht. Es öffnet eine Tür und dahinter werden wir unser Strafrecht und Prozessrecht nicht mehr wiedererkennen.
Das Bundeskabinett verabschiedet den Entwurf für eine Rückkehr zur umstrittenen Vorratsdatenspeicherung. Soweit Dagmar Pepping. Und welchen Sinn das Vorhaben macht, dazu jetzt der Kommentar von Katrin Brandt.
Wildschweine haben es auch nicht leicht. Hier in Berlin werden sie erst mit Mais angelockt, dann vom Tierarzt narkotisiert und schließlich mit GPS-Sendern ausgestattet. Danach ziehen sie lustige Zickzackspuren über den Berliner Stadtplan und verraten Forschern alles über ihre Marschrouten und Lieblingsplätze. So gesehen haben Wildschweine und Menschen eine Menge gemein. Nur werden wir mit Smartphones geködert, tragen unseren Sender stets in der Tasche und verraten geschäftstüchtigen Konzernen alles über uns. Daran möchten sich nun also auch der Staat und seine Ermittler dranhängen, so will es die Regierung. Das ist grundsätzlich in Ordnung. Im Vergleich zu Apple, Google und Facebook hat der Staat ja klar die besseren Motive. Er will sich nicht bereichern, er will Verbrechen aufklären. Und außerdem ist er in diesem Spiel der Gute. Schließlich wählen wir unsere Regierung und wählen sie auch wieder ab, wenn sie die falschen Entscheidungen trifft, was bei Google und Co. nicht geht. Allerdings hat die SPD deshalb nun ein Problem. Sie war vor der Wahl gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil anlassloses Datenspeichern gegen die Grundwerte der Sozialdemokratie verstößt. Nun, in der Regierung, ist sie plötzlich dafür. Die SPD-Basis ist völlig zu Recht empört, denn sie muss vermuten, dass es ihrem Parteichef Gabriel vor allem um den Koalitionsfrieden ging, als er in der Datenfrage plötzlich umschwenkte und der CDU/CSU ihren Willen ließ. Allerdings gibt es auch in der SPD überzeugte Freunde der Speicherei. Ihre Innenminister in den Bundesländern etwa sind mit dem Gesetz sehr zufrieden, weil ihre Ermittler ein neues Werkzeug erhalten, ohne dass gleich der Überwachungsstaat eingeführt wird. Denn auch das ist richtig, die neuen Speicherfristen sind sehr viel kürzer und der Umfang der Datensammlungen ist sehr viel kleiner angelegt als zuvor. Und doch bleibt ein großes Unbehagen. Ist das nicht ein irrer Aufwand für bisher wenig Ergebnisse? Stehen wir nun alle unter Verdacht? Lassen sich diese Datenmengen bis zum Löschen wirklich sicher speichern? Und werden nicht doch Profile erstellt? Ist das nicht doch der erste Schritt zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung? Ich gebe ja meine Daten lieber dem Staat als einem Internetkonzern, aber noch lieber behalte ich sie für mich. Menschen sind eben keine Wildschweine. Man muss uns überzeugen, wenn man etwas von uns will. Und wer die Vorratsdatenspeicherung will, muss noch viel mehr überzeugende Argumente bringen.
Von Menschen und Wildschweinen, Katrin Brandt kommentierte den Gesetzentwurf für die Speicherung von Telefon- und Internetdaten. 18.41 Uhr, gleich 42 ist es. Jonas Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und sie bewegt sich doch. Die Bahn. Nach monatelangen Verhandlungen hat sich der Konzern mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, also der größeren der beiden Branchengewerkschaften, auf eine deutliche Lohnerhöhung eingelassen. 3,5% gibt's ab Juli mehr, mindestens aber 80 Euro. Parallel dazu hat die Schlichtung zwischen der Bahn und der Konkurrenz von der GDL, der Gewerkschaft der Lokführer, begonnen. Aus Berlin, Johannes Frevel.
Der Tarifvertrag gilt rückwirkend und läuft nach 26 Monaten, Ende September 2016, aus. Neben dem Lohntarifvertrag verständigten sich Arbeitgeber und EVG-Gewerkschaft darauf, dass durch die voranschreitende Digitalisierung der Bahn und den Einsatz führerlos fahrender autonomer Züge niemand entlassen wird, betont Regina Rusch-Ziemba, Verhandlungsführerin der EVG.
Es ist ja nicht nur eine Frage führerlos fahren oder sonstige Dinge. Alles unter dem Thema Digitalisierung, weil alles hat Wirkung auf die Arbeit, auf den Beschäftigten. Und wir als Gewerkschaft wissen noch nicht so ganz genau, was in den nächsten Jahren passiert. Aber wir wissen, dass viel passieren wird. Und deswegen war uns wichtig, dass trotz aller neuen Techniken die Beschäftigten nicht verloren gehen. Da ist die Frage der Bildung, der Qualifizierung. Die Menschen müssen mitgenommen werden. Von daher haben die auch, glaube ich, einen Anspruch darauf, dass wir sie vernünftig vertreten.
Die Deutsche Bahn steht etwa durch den Ausschreibungswettbewerb der Regionalstrecken oder die Fernbuskonkurrenz im harten Wettbewerb. Die Margen des bundeseigenen Konzerns sind unter Druck. Deshalb will die Bahn der EVG-Konkurrenzgewerkschaft GDL keinesfalls mehr zubilligen als der EVG. Zum Auftakt der Schlichtung mit den Lokführern ging es indes zunächst nicht um inhaltliche Themen, betonte Bahnpersonalvorstand Ulrich Weber.
Ich denke, wir werden erstmal über Regularien reden, über Termine reden, über Prozedere miteinander uns verabreden, vielleicht Themen strukturieren und dann werden wir sehen. Also heute wird noch nicht so viel geschehen.
Klar ist jedoch, dass der von GDL-Chef Klaus Wieselski erkämpfte Durchbruch für einen eigenen, vom EVG-Vertragswerk abweichenden Tarifvertrag für das Zugpersonal sehr dünnes Eis zu sein scheint. Bahnpersonalvorstand Ulrich Weber ist jedenfalls entschlossen, mit der GDL nur einen Tarifvertrag abzuschließen, der sich widerspruchsfrei in den gerade besiegelten Tarifvertrag der GDL-Konkurrenzgewerkschaft EVG einfügt. Bis zum 17. Juni wollen sich Bahn und GDL bemühen, mit der Hilfe von Schlichtern eine Lösung zu finden. Ein Schlichterspruch bindet jedoch keine der beiden Tarifparteien. Das Thema eines möglichen 10. GDL-Streiks pünktlich zum Auftakt der Sommerferien ist also noch lange nicht vom Tisch.
Die Schlichtung zwischen Bahn und GDL läuft. Die Einigung zwischen Bahn und EVG, also Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft, das ist ein anderes Thema, ist vollzogen. Aber da haben die Verhandlungen sage und schreibe ein Jahr gedauert. Etwas länger brauchte die Abstimmung zwischen SPD und Union in Berlin, um eine Koalitionsvereinbarung von 2013 umzusetzen. Die Abmachung nämlich, eingetragene Lebenspartnerschaften von Homosexuellen stärker an die Ehe anzugleichen. Widerstände und Vorbehalte in der Union sorgten da immer wieder für Verzögerungen. Am Ende ließen sich CDU und CSU auf 23 Gesetzesänderungen ein. Für eine volle Gleichstellung wären 150 nötig gewesen. Heute nun hat das Kabinett den Entwurf für die Homo-Ehe-Leit abgesegnet. Einzelheiten von Carsten Schabowski.
Immerhin etwa 30 Änderungen gibt es. Neu ist unter anderem die Möglichkeit, einen Lebenspartnerschaftsvertrag zu unterschreiben. Das ist quasi das Pendant zum Ehevertrag. Justizminister Maas gibt sich betont zuversichtlich.
Und dieses Gesetz wird mehr Gleichberechtigung schaffen, auch für die Lebenspartnerschaften, in vielen, teilweise sehr kleinen Lebenssachverhalten.
In sehr kleinen, denn schon kommt ein lautes Aber. Wir sind noch nicht am Ziel, sagt er. Bestehende Diskriminierungen müssen beendet werden. Maas macht klar, mehr war mit der Union nicht zu machen.
Die SPD hat politisch in dieser Frage eine klare Beschlusslage. Wir sind für die Öffnung der Ehe. Allerdings ist in einem Koalitionsvertrag, den immer zwei bzw. drei abschließen, das so nicht vereinbart worden, weil die Union das nicht wollte. Und deshalb wird die Diskussion, die es geben wird, jetzt zunächst einmal in der Union stattfinden müssen.
Und das geschieht auch. Die Union hat Angst, dass sie bei ihren Stammwählern verlieren könnte, vor allem an die AfD. Die Stammwähler haben mitgemacht beim Mindestlohn, bei der Frauenquote oder bei der Abschaffung der Wehrpflicht. Nun ist die Homo-Ehe quasi die letzte Insel, die von der Mitte noch nicht erobert wurde und darum verteidigt werden muss. Regierungssprecher Seibert versucht zu erklären:
Lebenspartnerschaften nicht zu diskriminieren. Das ist das klare Ziel der Politik der Bundesregierung. Eine Gleichsetzung mit der Ehe ist es nicht.
Der Opposition reicht das nicht. Die Änderungen seien Details. Es gäbe immer noch über 100 Unterschiede zwischen Ehen und eingetragenen Lebenspartnerschaften.
Also die Ehe für alle in homöopathischen Dosen löst das Problem nicht. Wir leben in einer Zeit, wo es immer mehr Vereinsamung gibt, wo es immer mehr Leute gibt, die sich nicht umeinander kümmern. Und wenn sich Menschen füreinander entscheiden, sollten doch gerade Christdemokraten die Ersten sein, die sich darüber freuen und sagen, wunderbar.
Soweit die Theorie, die Grünen-Chef Özdemir gefällt. Im Gegensatz zur Praxis. Die heutigen Änderungen wurden ohne Aussprache beschlossen. Vor allem die Kanzlerin schweigt mal wieder.
Die Pläne für eine Homo-Ehe-Leit passieren das Kabinett, soweit Carsten Schabowski. Und wir bleiben bei der Gesetzesarbeit in Berlin. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe will da jetzt einen Makel beheben, der in den Zeiten der elektronischen Selbstvermessung immer auffälliger geworden ist. Die Zettelwirtschaft zwischen Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern. Gröhes Plan, die steinzeitlich anmutende elektronische Gesundheitskarte zu einer medizinisch sinnvollen Einrichtung zu machen. Zu einem Schlüssel quasi, der schnellen Datenaustausch ebenso gewährleisten soll wie Datensicherheit. Gröhes Entwurf ist heute durchs Kabinett gegangen. Der Minister Höchst selbst hat anschließend dafür geworben.
Mit diesem Gesetz machen wir Tempo und wir sorgen vor allen Dingen dafür, dass der Nutzen der Telemedizin endlich bei den Patientinnen und Patienten ankommt.
Ein Projekt, das nicht erst diese Bundesregierung auf dem Zettel hat. Mehr als 1 Milliarde Euro sind bereits in die Weiterentwicklung der Gesundheitskarte investiert worden. Das einheitliche Netz von Patientendaten ist bisher aber am Widerstand von Kassen, Ärzten und Datenschützern gescheitert. Deshalb setzt die Bundesregierung jetzt Fristen. Mitte kommenden Jahres müssen zumindest die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, um die Stammdaten der Versicherten über ein Netzwerk digital mit der jeweiligen Krankenkasse abzugleichen und zu aktualisieren. Dafür bekommen Ärzte finanzielle Anreize, wenn sie sich dauerhaft weigern, daran teilzunehmen, aber auch Strafzahlungen auferlegt. Ein weiterer Baustein des Gesetzes: Patienten, die 3 oder mehr Medikamente gleichzeitig einnehmen, haben von Oktober 2016 einen Anspruch auf einen Medikationsplan. Damit soll das Risiko von lebensgefährlichen Neben- und Wechselwirkungen minimiert werden.
Das ist wichtig, denn inzwischen gibt es als Neben- und Fehlwirkung Wechselwirkungen des falschen Arzneimittelgebrauchs mehr Tote als im Bereich des Straßenverkehrs.
Langfristig will Hermann Gröhe diesen Medikationsplan auch auf der Gesundheitskarte speichern, ebenso wie lebensrettende Notfalldaten. Sie sollen von 2018 an abrufbar sein, wenn der Patient dem zustimmt.
Wenn es nach einem Unfall schnell gehen muss, soll künftig schnell zurückgegriffen werden können auf notwendige Informationen, Vorerkrankungen, Allergien, soll schnell gut informiert zum Wohle der Patientin und des Patienten gehandelt werden können.
Einige Datenschützer und die Opposition im Bundestag haben erhebliche Bedenken und befürchten, dass die sensiblen Patientendaten in die falschen Hände geraten könnten. Dem will der Gesundheitsminister mit hohen Sicherheitsstandards entgegenwirken, die er sich auch von der Bundesdatenschutzbeauftragten hat absegnen lassen. So sollen die Daten auf der elektronischen Gesundheitskarte etwa doppelt verschlüsselt werden.
Das Bundeskabinett setzt auf die Digitalisierung des medizinischen Informationsaustauschs. Soweit Julia Barth aus Berlin. Deutschland, Schweden, Italien, Griechenland, das sind gewissermaßen die Flüchtlingsheime Europas. Sie nehmen mit Abstand die meisten Asylsuchenden auf und es werden immer mehr. Denn die Kriege im Mittleren Osten und in Afrika haben den Zustrom zuletzt immer stärker anschwellen lassen. In Polen, Spanien, Portugal dagegen sind Asylbewerber geradezu unbekannt. Zum einen, weil sie Flüchtlingen wenig attraktiv erscheinen, diese Länder. Zum anderen, weil die Regeln in der EU gar nichts anderes zulassen. Das soll sich jetzt ändern. Die EU-Kommission hat beschlossen, Flüchtlinge neu zu verteilen. Aus Brüssel, Karin Wensch.
Die Aufnahmelager auf den griechischen Ägäisinseln sind überfüllt. Ganz ähnlich sieht es auf Lampedusa und Sizilien aus. In Italien und Griechenland kommen die meisten Flüchtlinge an. Deshalb will die EU-Kommission 40.000 Flüchtlinge aus den beiden Ländern auf andere EU-Staaten verteilen. Ein Notfallplan, weil immer mehr Flüchtlinge nach Europa wollen, sagt Dimitris Avramopoulos, zuständig für Migration in der EU-Kommission.
An emergency mechanism to relocate 40.000 asylum seekers.
40.000 Flüchtlinge, das sind etwa 40% der Asylberechtigten, die im vergangenen Jahr nach Italien und Griechenland kamen. Dabei handelt es sich vor allem um Menschen aus Syrien und Eritrea, die vor Bürgerkrieg und Gewalt fliehen, sagt Avramopoulos.
Syrians and Eritreans will be relocated from Italy and Greece to other European Union's member states.
Verteilt werden sollen sie mit Hilfe eines Quotensystems, das einberechnet, wie groß und reich ein Land ist, wie viele Leute dort arbeitslos sind und wie viele Flüchtlinge das Land schon aufgenommen hat. Nach dieser Rechnung würde Deutschland knapp 8.800 der 40.000 Flüchtlinge aufnehmen, mit knapp 22% der größte Anteil. Allerdings wären das weniger Menschen, als Deutschland im vergangenen Jahr Asyl angeboten hat. Auch deshalb ist die Bundesregierung für die Quote. Doch andere Länder sind dagegen, zum Beispiel Großbritannien und viele ost- und mitteleuropäische Staaten, wie Polen und Tschechien. Denn sie würden durch das neue Quotensystem deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen. Die Mitgliedstaaten müssen jetzt endlich über ihren Schatten springen und für die Quote stimmen. Ansonsten scheitert die europäische Flüchtlingspolitik, meint Ska Keller, Europaabgeordnete der Grünen.
Sie sollten einsehen, dass es richtig ist, bei der Solidarität weiterzugehen, dass viele Mitgliedstaaten sich viel zu lange da rausgehalten haben. Es ist wirklich unsagbar, dass sich jetzt einige Mitgliedstaaten hinstellen und diesen Plan sich verweigern wollen.
Bislang sind Frankreich, Spanien, Ungarn, Portugal, Polen, die Tschechische Republik und die drei baltischen Staaten sowie die Slowakei gegen die Quote. Großbritannien, Irland und Dänemark könnten ihre Sonderrechte in der Asylpolitik nutzen und sich nicht an der Abstimmung beteiligen. Damit würde eine Zweidrittelmehrheit wohl knapp verfehlt werden.
Die EU-Kommission will Flüchtlinge neu verteilen, dies vor allem um Italien und Griechenland zu entlasten. Ein Bericht von Karin Bentsch war das. Wir gehen nach Großbritannien. Dort war lange Zeit offen, ob es wirklich so weit kommt, aber jetzt gibt es offenbar kein Zurück mehr. Königin Elisabeth II. Hat in der sogenannten Thronrede das Referendum über die britische EU-Mitgliedschaft angekündigt und bereits morgen will die konservative Regierung den entsprechenden Gesetzentwurf dem Unterhaus vorlegen. Die Briten werden also spätestens 2017, vielleicht aber auch schon 2016 abstimmen. Drinnen oder draußen, in or out. Mehr zur Queen's Speech von Thomas Spickhofen.
Nur 8,5 Minuten brauchte die Queen, um das Programm der neuen Regierung vorzustellen. Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren das Programm einer konservativen Alleinregierung unter der Führung von Premierminister David Cameron. Nach 4 Minuten kamen dann tatsächlich die beiden Sätze, die alle vorher schon geahnt hatten, nur dass es bislang noch nicht wirklich offiziell war.
My government will renegotiate the United Kingdom's relationship.
Die Regierung wird die Beziehungen zur EU neu verhandeln und Reformen zum Wohle aller Mitgliedstaaten vorantreiben. Außerdem wird sie zügig das Gesetz für ein Referendum vorlegen, mit dem vor Ende 2017 über die weitere Mitgliedschaft des Landes in der EU entschieden wird.
Schon morgen soll das Gesetz ins Parlament eingebracht werden. Gleichzeitig begibt sich David Cameron auf eine Europatour, um für Reformen in der EU zu werben. Das sei dringend nötig, unterstützte ihn nach der Rede der Königin John Redwood, seit fast 30 Jahren Abgeordneter der Tories und bekennender Europaskeptiker.
It's quite clear that Euroland drives the EU now.
Die EU wird inzwischen von den Euro-Ländern gesteuert. Die brauchen viel mehr zentralisierte Kontrolle und Steuerung, viel mehr Verteilung von Geld und Bewegung der Menschen, als Großbritannien das will. Deshalb müssen wir eine neue Beziehung finden mit dem wachsenden Euro-Gebiet.
Britain has to define a new relationship with the emerging Euro area.
Ein klares Bekenntnis zur EU-Mitgliedschaft legte wenig später Harriet Harman ab, die kommissarische Parteivorsitzende des Wahlverlierers Labour, im Unterhaus in der Debatte nach der Rede der Königin. Labour hatte das EU-Referendum lange abgelehnt, will es nun unterstützen, aber ausdrücklich für die weitere Mitgliedschaft werben.
Our continued membership is important for our economic prosperity.
Unser Verbleib in der Gemeinschaft ist wichtig für unseren Wohlstand und er ist auch wichtig für unseren Platz in der Welt. Aber Europa muss sich ändern und wir wollen Reformen sehen. Deshalb wünschen wir dem Premierminister alles Gute mit seinem neuen besten Freund, Kommissionspräsident Juncker.
So we wish the Prime Minister well with his new best friend, President Juncker.
Mit Juncker hatte Cameron sich am Montagabend getroffen. Morgen nun reist er nach Kopenhagen, Den Haag und Paris. Am Freitag folgen Warschau und Berlin. Seit ihrem Wahlsieg vor 3 Wochen verfügen die konservativen Tories über die absolute Mehrheit im Unterhaus. Die schottische Nationalpartei ist mit 56 Vertretern ins Parlament eingezogen. Labour hat mehr als 20 Sitze verloren, die Liberaldemokraten sogar fast alle. Ein politisch gespaltenes Land, fürchten viele. Der Premier selbst sagte in der Debatte im Unterhaus, das sei eine Rede für die arbeitenden Leute gewesen, von einer Regierung für die ganze Nation, die das Land zusammenführen werde.
Mr. Speaker, this is the Queen's speech for working people from a one-nation government that will bring our country together.
Im Mittelpunkt der Queen's Speech stand die Innenpolitik. Unterstützung für Familien, Verbesserung des Gesundheitssystems, Einschnitte bei Sozialleistungen und beim Streikrecht, keine Erhöhung von Steuern und Sozialbeiträgen in den nächsten 5 Jahren und, ganz wichtig, mehr Eigenständigkeit für Schottland, für Wales, für Nordirland und für die großen Städte.
Königin Elisabeth II. Hat das Referendum über die britische EU-Mitgliedschaft angekündigt. Soweit der Bericht von Thomas Spickhofen aus London. Und noch einmal nach Deutschland. Da haben uns heute traurige Nachrichten aus dem oberbayerischen Marquardtstein erreicht. Elisabeth Wiedemann, die Frau an der Seite von Ekel Alfred in der legendären TV-Serie Ein Herz und eine Seele, sie ist dort in einem Altenheim in der Nacht gestorben. Sie war die letzte Überlebende aus dem Familienquartett, das dem deutschen Spießer auf unnachahmliche Weise den Spiegel vorgehalten hat. Corinna Hennig erinnert.
Du lass dich doch nicht aus der Ruhe bringen. Es ist Silvester. Da macht man eben hin und wieder einen kleinen Scherz. Mach du hier in Ruhe deine Bowle. Wir gehen.
Das ist Punsch, du dusselige Kuh. Punsch, Punsch, Punsch.
Ein Leben als dusselige Kuh. Als Heimchen im Haushaltskittel, das ihrem ungehobelten, giftzwergigen Ehemann zwar hin und wieder auch mal Paroli bietet, ihm im Prinzip aber in gleichbleibender Demut zu Diensten ist, obwohl er sie permanent beschimpft.
Blöde Gans.
Für Elisabeth Wiedemann war die Rolle Segen und Fluch zugleich.
Alles, was gekommen ist danach, war eigentlich schlechter. Und die Leute weinen dem hinterher. Die Leute sagen immer, das hat mir gut gefallen. Nicht?
Ab 1973 spielte sie die Else Tetzlaff, rund 20 Episoden lang. Ein Fernsehhit, der damals zum echten Straßenfeger wurde. Als sie und ihr Fernsehschwiegersohn Dieter Krebs ausstiegen, wurde die Serie schon bald abgesetzt. Läuft seit 40 Jahren aber in immer wiederkehrender Dauerschleife in den dritten Programmen der ARD. Begonnen hatte Elisabeth Wiedemann eigentlich als Tänzerin in Göttingen und in Berlin. Und gefühlt blieb sie das wohl ein Leben lang.
Also gestern zum Beispiel sagte der Regisseur zu mir, ich solle hinfallen, weil ich als alte Frau nun ohnmächtig werde. Und er hatte furchtbar Angst, dass ich mir weh tue. Da habe ich gesagt, Sie brauchen keine Sorge zu haben, ich tue mir nicht weh, ich bin Tänzer.
Eher durch Zufall kam sie zum Schauspiel. Kurz vor der Gründung der DDR lernte sie an der Berliner Staatsoper Gustav Gründgens kennen. Und der nahm sie mit ans Düsseldorfer Schauspielhaus. Es wurde ihre Lebensaufgabe. Auf der Bühne stand sie in Frankfurt, Hamburg, München, Hannover, Köln, Wien. Als Regisseurin arbeitete Elisabeth Wiedemann sogar mal in Chile. Viel ist Elisabeth Wiedemann seitdem zu sehen gewesen im deutschen Fernsehen. Tatort, Derrick, Der Alte. Oder auch in Otto der Film als Konsulin von Kohlen und Reibach.
Wir werden jetzt womöglich als erste Vertreter unserer abendländischen Kultur dieses jungfräuliche Eiland betreten. Meine Herren, mehr Würde!
Doch es bleibt vor allem das eine, dieses grandiose Familienporträt der frühen BRD, in dem sie sich von Heinz Schubert als Ekel Alfred keineswegs an die Wand spielen ließ.
Was machst du denn da? Was ist denn das für ein Gestank? Was soll denn das?
Wenn du noch einen Ton sagst, hat dein letztes Stündlein geschlagen.
Und deshalb war es das jetzt, das Echo des Tages endet. Schönen Abend noch. Ich bin Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.